denn da bei der Maus?
Na, ich sag ja selber Maus. Barbie, ich habe das Gefühl, wir sind noch mal mehr zusammengewachsen.
Ja.
Es sind Dinge passiert. Ja, wir hatten Sex. Nein. Ja, wir haben miteinander geschlafen. Das ist einfach eine ganz neue Dynamik. Das ist ein Pärchen-Podcast ab jetzt. Yeah. Barbie, die gesagt hat, nie wieder in eine Beziehung. Simon, der gesagt hat, ich bin schon so lange Single. Schau, it's Destiny.
Ja.
Ist das nicht schön? Ist das nicht toll?
Ja, das ist nicht toll.
Wärst du nicht gerne mit mir zusammen? Stellst du das nicht schön vor?
Ich glaube schon, aber ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir passen auf dieser Ebene nicht zusammen.
Okay, was fändest du schlimm mit mir?
Ich finde gar nichts schlimm.
Nein, ja, okay. Ja, ja,
nein, aber ich glaube, ne, wir drücken beieinander nicht die Knöpfchen, die man drücken müsste, damit das...
In a sexual way vielleicht nicht, aber dann ist das egal. Da sind wir im Zölibat einfach und sind trotzdem zusammen. Du kochst und sagst immer, Schatz, wie war die Aufnahme gerade? Dann sage ich, die Aufnahme lief super, wollen wir jetzt in die Aufnahme gehen?
Hatte ja schon Beziehungen ohne Sex und das geht auf Dauer einfach auch nicht gut. Ne? Ich glaube, man kommuniziert dann doch ganz vieles auch nonverbal im Bett. Und wenn man dann einfach so... alles nur so auf so einer Partnerschaftsebene, was zumindest hat es für mich auf Dauer nicht funktioniert. Es waren vielleicht auch die falschen Männer, I don't know. Aber,
ja, dann ist es wie Ernie und Bert auf einmal.
Ja.
They were roommates. Also dann tatsächlich vielleicht einfach so ein
Historic
bisschen.
Roommates.
Mhm.
Liebe ich. Ich wundere mich, dass du noch so gut bei Stimme bist, mein Schatz. Du müsstest eigentlich ganz heiser sein.
Ja, aber das ist jetzt gerade bei mir, ich rede und rede und rede und rede. Ich spreche und spreche und spreche und spreche. Ich merke wieder, dass das ja auch ein bisschen mein Job ist, dass ich das liebe. Mhm. Aber ja, genau, ich habe was eingesprochen, nämlich einen Essay, der rauskommt, warte, heute ist Donnerstag, also wenn ihr das hört, ist Donnerstag. Theoretisch wurde mir gesagt, ist der Freitag schon online zu hören.
Oh.
Und am Sonntag läuft er bei SWR Kultur, mitten in der Nacht einmal. So, für eine Stunde. Naja, aber das ist cool. Ich bin jetzt ein Feuilleton-Girl.
Du bist jetzt ein Feuilleton?
Also es ist schwer auszusprechen, aber ich bin ein Feuilleton-Girl. Ich habe nämlich eingesprochen einen Essay, einen queeren Essay, den ich gemacht habe, bevor eigentlich klar war, dass es uns als Doppelmaushälfte geben wird. Also schon als Teil meines Journeys, meines großen Themas gerade, Homosexualität, schwul sein. Darüber habe ich einen Essay gemacht, der eben durchproduziert worden ist. Ganz liebe Grüße an Oliver an dieser Stelle, der die Regie gemacht hat. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört. Ich weiß gar nicht, wie es geworden ist, aber ich habe es jetzt einmal eingesprochen schon mal und das dauert ja ewig.
Ja.
Also so für so eine Stunde knapp, die das dann, glaube ich, lang wird, waren das, glaube ich, 4 Stunden, 5 Stunden. Und das Ding ist, ich glaube, ich habe länger gedauert als andere, bei mir hat es länger gedauert als bei anderen. Ich bin anders als die anderen, Barbie.
Das ist, believe me, I know.
Das ist vielleicht, ist halt einfach so ein Ding. Und ich habe dir dann gestern geschrieben, als ich dann des Nächtens nach Hause bin, weil es mich hieß so, ey, wollen wir aufzeichnen? Und ich so, alles klar, ich komme jetzt irgendwie gerade aus 5 Stunden da aus dem Studio, leg mich einmal kurz hin und dann können wir so mittags rum wieder was machen.
Ja.
Und dann habe ich dir auch schon gesagt, so, ey, wie krass das ist. Und dann hast du gesagt, und das stimmt natürlich, wir haben es noch nicht erwähnt in diesem Podcast, glaube ich.
Doch.
Du hast, ja, das ist...
Ach so, Sarkasmus von dir, Simon. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet.
Das war Ironie. Siehst du, aber auch das ist was, wo ich... Ich habe damals gelernt, Barbie, Ironie funktioniert im Radio nicht.
Weil aber, die Leute das Gesicht nicht sehen können?
Ja, weil Leute dumm sind vielleicht auch einfach.
Wow, weiß hast du mich gerade dumm genannt?
Also ja, ich glaube, nein. Wow.
Nicht, ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das habe ich gemacht. Du siehst aus wie Natascha Ochsenknecht und ich finde dich dumm.
Nein, niemals würde ich das sagen. Du siehst wirklich aus wie Natascha. Natascha auf Ibiza.
How rude.
Würde ich sagen, nein, wie schön. Aber da hättest du ein pinkes Bandana statt dem güldenen vielleicht.
Ja, ich hatte das pinke, hat Melli noch von unserer Feier. Weißt du, von unserer Feier, da hatte ich ja mein pinkes Fake-Hermes-Tuch um und habe das im Laufe des Abends verloren, ohne dass mir das bewusst war. Ne, ich hatte ja diese kurze pink gelegte Perücke an und hatte das so drüber gebunden, so keck. Und bin dann zu Hause angekommen, gucke mich im Spiegel an und war ganz erschüttert, dass mein Haar in Unordnung ist und das Tuch da nicht mehr drauf ist. Und habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich im Taxi liegen lassen. Ich besoffene dumme Sau. Mhm. Und dann schrieb mir die Melli am nächsten Tag, wie schön das alles war. Und übrigens, ich habe dein Tuch, das habe ich eingesteckt. Und dann wurde mir klar, das muss mir schon runtergefallen sein am Tisch, bevor wir zu dem Dönerstand gegangen sind. Dann habe ich die Fotos nachgeschaut. Beim Döner hatte ich es noch auf, beruhigenderweise. Dass meine Zielgruppe mich auf jeden Fall, die Verkäufer da mich auf jeden Fall noch in schön gesehen haben. Aber ja, ich habe es dann irgendwann verloren. Deswegen habe ich heute das auch. Ich hätte sonst das Pink aufgezogen.
Ja, okay.
Also dann wäre ich noch mehr in der Tasche gewesen.
Ja.
Die Taschi.
Aber halt so ein bisschen jetzt so. Ja, und auf alle Fälle war ich dann so, auch dieses Einsprechen, das ist schon, wenn da jemand, immer jemand sitzt, der einem nochmal sagt, nee, nochmal eine Zäsur setzen. jetzt bist du ein bisschen schneller geworden, na, jetzt bist du zu langsam, sodass man dann einfach weiß, dass sich da auch alles, also es soll sich ja alles wie aus einem Guss anhören und nicht wie, ah, da wollte jemand schnell fertig werden, ah, da hat jemand nochmal schnell Mittagsschlaf gemacht und hat dann wieder angesetzt, also so von daher war das schon, ja, interesting. Mhm. Aber du hast das ja auch schon alles einmal durch.
Zweimal.
Ich habe. Achso, weil du noch Buch. Die Version 2.0 gemacht hast.
Nee. Ich habe die 2.0er-Version, ich habe ja mein Buch geschrieben. Dann lag es ja mehrere Jahre im Karton quasi in der Schublade. Und dann habe ich es nochmal rausgeholt. Also dann habe ich es irgendwann veröffentlicht, genau selbst im Selbstverlag. Das war tragisch, aber geil. Punkt. Normal. Mhm. Und dann habe ich es nach Jahren nochmal revisited und habe dann gemerkt, okay, das will ich so alles nicht mehr in die Welt schicken. Das ist mir zu doof. Und habe es dann nochmal geschrieben. Das ist dann die 2.0-Version. Und die habe ich einmal in meinem eigenen Podcast-Studio selber eingesprochen, weil ich dachte, mache ich. Habe ich auch gekonnt, habe ich gemacht. Qualitativ war das nicht Studioqualität, weil natürlich, genau wie du sagst, ne, man kommt, ich hatte Tage, da war ich dann irgendwann heiser gesprochen und ich habe selber dann nicht gehört und habe dann erst beim Mischen, habe ich gemerkt, da klinge ich belegter, wenn ich eine kurze Pause gemacht habe, wenn ich kurz was getrunken habe, klingt die Stimme wieder voller, so Sachen. Und dann haben wir das, als ich dann ein Management hatte, mein erstes Management, haben wir dann gesagt, ach komm, wir machen das nochmal bei Roof Music. Wir machen das richtig im Studio und haben das dann professionell nochmal gemacht. Ich war allerdings relativ zügig. Mhm. Wir mussten nur einmal länger unterbrechen, weil ich einen Heulkrampf hatte.
Oh nein! Ja, es ist ja emotional.
Ja. Nee, aber es sind ja oft so Stellen, wo man es nicht denkt. Ne? Es ging um den viel besprochenen Kai, meinen Ex-Freund, der ja nun leider tot ist. Und ich hatte ihm halt, nach seinem Tod habe ich sein Kapitel auch nochmal überarbeitet und habe ihm halt eine sehr schöne Beschreibung auf den Leib geschrieben. Und die dann nochmal vorlesen zu müssen. Und dann mit sich alleine zu sein in dieser Kabine und nur sich selber zu hören, das ist ja auch so ein bisschen
dumpf.
Ja, man ist auf sich zurückgeworfen. Da kamen dann plötzlich die Tränen und hörten noch nicht mehr auf und dann mussten wir halt abbrechen und ich stand dann so in der Küche irgendwie so mit dem Rücken zu den Leuten und habe irgendwie so aus dem Fenster geguckt und so einen Tee getrunken, bis das wieder ging. Ja, aber sowas passiert.
Ja,
hast du geweint?
Nee, ich hab nicht geweint. Ich habe einmal vielleicht fast, also ich habe dann einmal ganz kurz so gemerkt, das fasst mich jetzt gerade doch nochmal so ein bisschen an. Ich habe ein Essay darüber geschrieben, so ein bisschen die Fragestellung, die ich mir selbst gestellt habe, ist, habe ich mich im Fernsehen gefunden? Weil ich so wahnsinnig viel ferngesehen habe oder auch immer noch wahnsinnig viel fernsehe. Mhm. Und das quasi damals in der Zeit, als ich auf dem Dorf gewohnt habe, war das natürlich mein Fenster zur Welt. Mhm. Alles Popkulturelle und sowas konnte ich ja dann nur aus dem Fernsehen mir irgendwie ziehen, weil jetzt so Internet und so war da ja noch gar nicht so mega riesiges Ding. Mhm. So, also natürlich gab's das und es war dafür da, um irgendwie dann da in irgendwelche Chats zu gehen oder keine Ahnung was, aber so tatsächlich so mich selbst gesucht, habe ich mich dann ja irgendwie in den Serien und gefunden, dann vielleicht auch ein bisschen teilweise. Und ich habe daraus jetzt so eine leichte Abhandlung aus meinem Leben gemacht. Also es gibt immer so zwei Zeitsträhne quasi. Was lief im Fernsehen und wie war ich in der Zeit? Mhm. Oder wie habe ich mich darauf gemünzt, wenn ich Jack aus Dawson's Creek gesehen habe? Jack und Will aus Will and Grace zum Beispiel auch. Wie war das, die erste Lesbe zu sehen? Willow. Wie war die eigentlich? Und habe ich mich mit der, also aus Buffy, dann auch irgendwie identifizieren können oder so? Und dass dann eben, dieser ganze Weg dann auch, wie irgendwann diese Scham eingesetzt hat, dass ich gar nichts mehr geguckt habe, obwohl ich eigentlich so einen guten Start hatte, was da eigentlich passiert.
Du hast dir dann selber queeres TV-Gucken verboten?
Ich konnte das nicht mehr. Also ich war so richtig, genau. Weil ich auf einmal, und das ist aber was ich vorher überhaupt gar nicht kannte, gar nicht hatte, so, dass ich das so ein bisschen so, es war so wie so eine, also in dem Essay schreibe ich das so, dass es so ein bisschen so ist, wie wenn man mit den Eltern zusammen eine Sexszene sieht, dass man sich so schämt. Und das hatte ich halt dann auf einmal, als ich queere Serien geguckt habe.
Und du hast die mit deinen Eltern geschaut?
Nee, wenn ich die alleine geguckt habe, hatte ich das. Also so, ich war wirklich so, ich habe das nicht ausgehalten. Ich konnte das alles nicht sehen. Ich konnte Queer as Folk nicht gucken, ich konnte Looking nicht gucken, ich konnte gar nichts sehen und ich wollte auch gar nichts sehen. Also, und das ist.
Du wolltest dann, damit nichts zu tun haben.
Genau, ich wollte damit nichts zu tun haben, weil ich davon jetzt da irgendwie, quasi kein Teil davon war, weil ich halt so verletzt war. Ja, also so, das ist alles so, alles einmal in diesem Essay habe ich das einmal so aufbereitet und quasi wirklich nur mich entlang gehangelt.
So verletzt nach deiner Trennung?
Mhm.
Okay, danach war für dich die
Scham. Genau. also was tatsächlich interessant ist, ne? Ich habe so vorher, also ich bin nach Berlin gekommen und habe mein bestes Leben gelebt. So hatte die Homos überall, bin in alle Clubs gekommen. Ich wusste, wie ich im GMF auf die kostenlose Liste, was ich da sagen muss vorne. Also so, ich wusste immer alles.
Was hast du denn gesagt?
Nee, das sage ich jetzt nicht mehr. Das war die private Liste von einem. Da muss man immer sagen, privat. Und dann war immer alles klar, das war die Blanko-Liste.
Das war ein regelmäßiger Gast?
Nein, der hat da gearbeitet.
Ach so, an der Bar?
Na, ich sag dir nachher, okay? Wir können nachher drüber sprechen.
Lorenz? Nein. Hä? Lorenz?
Nein. Egal, also, ja. Also keine Ahnung, so viele Leute bleiben. Kann ich da jetzt auch nicht.
Ja, okay.
Aber das war ja einfach so, also genau, ja, also ich wusste ja immer, wie ich wo lande und wie das dann auf einmal einfach aufgehört hat, weil ja mit dieser Trennung habe ich mich ja so hintergangen gefühlt, also was sich jetzt groß anhört, aber es war ja ein großes Ding für mich. Ich habe dann ja einfach mit niemandem mehr Kontakt gehabt, so von den Leuten, mit denen ich vorher Kontakt hatte, weil ich auf einmal festgestellt habe, ach so, das sind alles nur Freunde von meinem Ex-Freund, das sind gar nicht Freunde von mir gewesen, also weil da gar nicht so ein Bond entstanden ist. Und ich glaube, das ist dann auch heute so ein Ding für mich, dass ich jetzt gerade so überlege, so, oh Gott, schau, ich bin so viel unterwegs gerade, aber lerne ich da gerade wirklich Leute kennen? Oder ist es geknüpft an eine einzige Person? Und ist es gerade okay für mich? Ist es nicht okay für mich? Aber da merke ich gerade, okay, das Struggle ist gerade tatsächlich eher für mich, mit queeren Menschen zu bonden. Dass daraus mehr entsteht, außer dass es immer eine Person ist. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt.
Das hast du schon mal gesagt. Und ich musste da schon mich dran erinnern, wie das so war als Kind. Wenn man so als Kind wohin gekommen ist, wo andere Kinder waren und die Eltern gesagt haben, geh doch mal spielen. Und du weißt immer so, ich will aber bei Mama bleiben. Also es ist noch so ein Schutzbedürfnis mit der Person, mit der man da hinkommt. Irgendwie, da fühlt man sich safe. Da muss man nicht irgendwie
performen oder irgendwie anders
auch sein. Konfrontieren, bin ich genug, bin ich okay.
Aber das finde ich so komisch, Barbie, weil das habe ich im heterosexuellen Kontext halt null.
Ja.
Null.
Ja.
Null, 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 null. So, du kannst mich irgendwo hinsetzen, ich smalltalke, da kommen irgendwelche Leute, die sagen, ah, mein Gott, bla, bla, und dann bin ich immer so, oh mein Gott, warte mal ganz kurz, der Name nochmal, bla, und ich kann sofort irgendwie da sein. Deshalb,
da geht's ja um nichts.
So, ja, ist das so? Glaubst du, das ist das, was in meinem Hinterstübchen ist dann schon die ganze Zeit, vielleicht können wir zusammen sein.
Ich glaube, da ist auch eine Ablehnung auf einer anderen Ebene, riskierst du da nicht, ne? Da riskierst du nicht, dass jemand dir sagt, will ich nicht, gefällt es mir nicht, mag ich nicht. Ich glaube, das ist es auch. Ne? Nicht nur auf einer Beziehungsebene, sondern generell, dass man eine, für die man halt performt. So.
Ja,
I'm not saying, dass man mit nicht queeren Menschen keine tiefen Bindungen haben kann. Es ist ja totaler Schwachsinn. Wie wir beide wissen, ne, meine beste Freundin ist auch ein Heterosexueller. Sowas kommt ja in den besten Familien vor. Aber ich glaube schon, dass die Hemmung, die wir da haben, ich habe die auch, dass es das ist, dass man Angst hat von Leuten, die einen vielleicht besser verstehen als der Rest, die einem vielleicht tiefer in die Seele gucken können, dass man da abgelehnt wird.
Ja, ich glaube, das macht Sinn, weil ich ja auch die ganze Zeit überlege, warum ist es, also weil es ja nur da ist und ich immer so die ganze Zeit ein bisschen daran denke, so klar, es war dann irgendwann Schluss mit dieser Beziehung, ich habe mich aus allem rausgezogen, aber ich war ja trotzdem unterwegs und das ist immer das, was bei mir immer nicht so richtig Sinn macht, weil ich immer so denke, aber ich habe ja im Schmutz aufgelegt, ich war da dann ja auch die ganze Nacht gefühlt, ich habe mich da ja auch mit Leuten unterhalten, aber... Und das ist dann wieder dieses Ding so, ja klar, okay, dann war ich halt besoffen. So, ne? Also jetzt nicht so problematisch besoffen, aber es war ja schon vielleicht doch auch problematisch besoffen. Aber jetzt ja nicht, ich hatte ja kein Blackout oder sonst irgendwas. Aber es war ja trotzdem so, okay, ich ertrage die Situation jetzt gerade ja irgendwie nicht so ganz. Mhm. Also so, das heißt, das habe ich damals vielleicht noch gar nicht so richtig gesehen und verstanden. Aber, oder ich habe mich dann auch irgendwann so gefragt, gebe ich jetzt gerade irgendwie dem Menschen gar nicht die Chance, überhaupt nah an mich ranzukommen? Und das ist ja auch ein Warum. Oder wie löse ich das auf?
Da bist du ja noch jünger als ich, wie in allen anderen Bereichen auch. Nein. Aber da auf jeden Fall. Denn irgendwann wird dir das auf die Füße fallen, wenn du dann älter bist und dann kommen die Leute zu dir und sagen dir, mein Gott, Simon, vor 20 Jahren, ich war so in dich verknallt und ich wollte immer mit dir bumsen. Und du hast mich immer ignoriert oder du hast das nie zugelassen, dass wir uns mal näher kommen. Und also ne, mir ist das so oft passiert, dass Leute, nachdem ich raus war, dann gesagt haben, boah, Alter, ich war immer so hot auf dich. Und ich mir denke, ich war genauso in dich verknallt und ich habe immer mir gewünscht, dass du mich ansprichst und you never did. Mhm. Und im Nachhinein weiß ich, weil ich das nicht zugelassen habe, weil ich da eine Distanz aufgebaut habe und die Blicke nicht, also ne, keinen längeren Blickkontakt gehalten habe, gar nicht überhaupt die Möglichkeit habe entstehen lassen, dass da was anderes passiert, außer ein professionelles, lustiges, oberflächliches Geschäkere, also nicht mal Geschäkere, sondern ein Kontakt. Und wo ich mich im Nachhinein wahnsinnig ärgere und mir denke, also ich war ja nun wirklich kein Kind von Traurigkeit, aber die Typen, die ich gerne gehabt hätte, dann im Nachhinein zu erfahren, dass die Interesse an mir gehabt hätten und ich habe selber mir da im Weg gestanden, ist ärgerlich.
Ja, aber wie löst man das auf? Also, weil ich selbst schon...
Natürlich nicht.
Mann, nein. Auf gar keinen Fall.
Nein, natürlich nicht.
Aber es ist so ein... Wenn ich irgendwo bin, dann sage ich jetzt vorher schon den Leuten, mit denen ich da bin, okay, passt auf, ich checke nicht, wenn jemand auf mich steht. Sag mir Bescheid. Wenn jemand guckt. So, weil ich, wenn ich einmal kurz so den Raum scanne, ich sehe das überhaupt gar nicht. Aber das ist dann, glaube ich, auch, vielleicht ist es dann wirklich so ein ganz schnelles Gucken, weißt du, so wie ich auch sonst flirte, wenn ich jemanden angucke und dann gucke ich sofort schnell wieder weg.
Also ich flirte durch Ignorieren und Wegschauen, genau. Ja.
Das ist Leute, wirklich, was ist daraus jemals gewachsen? Was ist daraus jemals gewachsen? Gar nichts. So, und wie könnte denn daraus was wachsen? Schau, ich kann doch nicht sagen.
Florian hat mich mal, weil wir hatten darüber gesprochen, dass ich das Problem habe, dass wenn wir ausgehen, dass ich immer das Gefühl habe, ich treffe auch niemanden, ich lerne niemanden kennen, also wenn dann nur auf so einer schunkeligen Basis. Und ne, egal, wo der reingekommen ist, die Leute waren immer sofort hundertprozentig auf den fixiert und der hatte am Abend 5 Typen, mit denen er nach Hause hätte gehen können. Und ich habe mich immer gefragt, how? Also ich meine, die ist natürlich auch wunderschön, aber ich war ja auch nicht hässlich. Wo ich dann denke, Und dann sagte er irgendwann, also ich zeige dir ein paar einfache Tricks. Wenn du in den Raum reinkommst, das Erste, was du machst, ist Blickkontakt. Und du lächelst und du hältst mit jedem, den du potenziell vielleicht auch noch ein bisschen spannend findest, hältst du ein paar Sekunden Blickkontakt, wenn der dich anschaut und du lächelst. Und das hältst du aus. Du brichst es nicht sofort ab, guckst nicht sofort auf den Boden und dann machst du den Rest deines Abends. Und ich dachte, was soll das denn bringen? Und fand mich 3 Stunden später auf dem Klo mit 3 Typen. Und dachte so, hui, okay, das hilft. Also ne, allein dieses, das Zulassen, dass der erste Eindruck, den die Leute von dir bekommen, eben kein Abweisender oder ein Ignoranter oder ein, ich interessiere mich sowieso nicht, weil ich zu unsicher bin, ist, sondern ein guten Tag. Ich habe geöffnet, ich bin übrigens freundlich, man kann mich ansprechen.
Oh mein Gott, Barbys kleine Flirtschule ist das hier jetzt gerade.
Ja, und ich meine, offensichtlich hat es bei mir wahnsinnig geholfen. Ich bin in 83 Beziehungen momentan. Nein, aber ich glaube, also das hat an dem Abend hat mir das tatsächlich geholfen, auch wenn es nur für Sex gewesen ist. Und ich habe es danach nicht weiter groß praktiziert, weil mir das... Kennst du das, wenn du denkst, das funktioniert so gut, das will ich nicht riskieren?
Ich hatte das mal, weil mir eine Freundin gesagt hat, die so ein bisschen eh so unterwegs war. Die war so, Simon, du musst dir selbst sagen, ich bin bereit für eine Beziehung. Ich bin bereit, heute die Liebe meines Lebens zu treffen. So, manifestieren. Ich habe, bevor wir angefangen haben, diese Aufnahme zu machen, habe ich dir schon gesagt, genau, ich manifestiere, nee, warte mal, was ist das? Meine Affirmation ist heute, ich bin schön. Ich bin begehrenswert, ich gebe Rätsel auf.
Ich habe Durchfall.
Nein, das nicht, das wird hier nicht manifestiert. Aber weißt du, sowas, und das habe ich mal, an einem Tag habe ich das probiert.
Ja.
Und habe gesagt, so, ich gehe jetzt aus dem Haus und sage mir selbst die ganze Zeit, ich bin bereit, die Liebe in mein Leben zu lassen. Ich glaube, sowas hat sie mir gesagt. Das war so vorher abends auf ihrem Balkon. Und sie war so, Simon, das ist alles so bla bla bla. Aber das war auch bei ihr gerade so ein großer Neuanfang. Keine Ahnung was. So, und sie war sehr empfänglich für alles. Und da war ich so, naja, ich in dem Moment halt auch, weil, keine Ahnung, 3-4 Sektintos war halt so, oh mein Gott, du hast so recht. Ja, und sie so, so schöne Dinge passieren, wenn du das einfach zulässt. Ich so, oh mein Gott, ja, du hast recht. So, ja, wirklich. Also so. Und dann bin ich rausgegangen, Barbie. Sage mir das schon, also sage mir die ganze Zeit, ich bin bereit, die Liebe in mein Leben zu lassen.
Ja.
Und auf einmal kommt mir so ein Typ entgegen, der sagt, oh my God, you look so cute. Und ich so, what? Das kann ja überhaupt
nicht sein. Moment.
Bin weitergelaufen, weil ich wirklich, ich da auch in dem Moment, so wie du, eben das ja gerade auch schon gesagt hast, völlige Überforderung.
Ja.
Und da war ich so, sag mal, das kann ja überhaupt gar nicht sein. Und dann bin ich in die Bahn gestiegen und da der Nächste. So, der aber nicht mit mir gesprochen hat, der mich aber so ausgecheckt hat. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur dafür gesorgt hat. Also so, dann gab es noch so 2 andere Begegnungen, wo ich so dachte, okay, ist es gerade einfach die Awareness, die ich habe? Ist es einfach, weil ich selber gerade so einen kleinen Glotzimeier mache? Weißt du, also das, was du schon gesagt hast, also der Tipp mit dem in die Augen gucken, ist ja was ja völlig klar ist. Aber ich glaube, das macht man nicht. Aber dann, wenn man das einmal checkt und das macht und das bewusst einsetzt und das versucht so auszuhalten oder so, ist das, glaube ich, schon sowas, was so sowas bringen kann. Aber ja, also ich war wirklich an dem Tag, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, war ich völlig exhausted. Ich war völlig fertig und war so, nee, okay, nochmal mache ich das nicht. Aber ich denke trotzdem so oft an diesen Tag zurück. Und finde es ja auch ein bisschen komisch, dass ich irgendwie super oft einfach so rumsitze und so ein bisschen rumjammer und sage, ah, irgendwie checke ich gar nicht, wenn jemand auf mich steht, ach, ich werde da gar nicht mehr abgeschleppt. Ja, weil ich es nicht zulasse. Weil ich einfach nicht verfügbar bin, vielleicht. Unbewusst.
Ja, Ich glaube, dass Mindset ganz viel damit zu tun hat. Also ich glaube, ich hoffe, da trete ich jetzt nicht zu vielen Leuten auf die Füße. Ich glaube, manifestieren, wie Leute das sich so vorstellen, dass man Dinge ans Universum schickt und dann schenkt einem das Universum das, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, ganz viel davon ist eben einfach Mindset und in deinem Fall, in dem Fall sicherlich auch eine unbewusste Entscheidung, die sich dann körperlich manifestiert hat, deine Ausstrahlung war anders, du bist anders durch die Welt gegangen, du bist, ne, hast was anderes angezogen dadurch, dass du anders gelaufen bist, vielleicht eine andere Aura hattest in dem Fall. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das funktioniert eher so. Aber ja, komisch, wenn man dann das kriegt, was man eigentlich will und dann merkt,
So einfach, nee, das ging mir jetzt zu schnell.
Nee, da bin ich nicht bereit.
Das war, genau. Nee, das kann ich noch gar nicht. Vielleicht mache ich erstmal Therapie oder so. Ja, ja, nee, aber es ist tatsächlich, ich werde jetzt mit offenen Augen durchs Leben gehen, habe ich beschlossen. Ich werde jetzt tiefen Blickkontakt halten, einmal kurz lächeln dabei und wieder weggucken. Naja, und dann werden sie ja Schlange stehen. Mann.
Things happen. Ich hatte das, lustigerweise, ich hatte das, weil du sagst, was esoterisch ist, ich hatte das mit 16, das war die letzten Sommerferien, bevor ich aufs Internat bin. Und wir haben ja schwer gekifft zu der Zeit und ich war ja damals schon schwer esoterisch. Und dann waren wir in Holland in so einem Zelt. Meine damalige Freundin, ich hatte ja Beziehungen mit Frauen auch, da waren wir, glaube ich, schon nicht mehr zusammen, aber wir waren zusammen im Urlaub und zwei meiner Kifffreunde. Und hingen da in diesem Zelt rum und haben Karten gespielt, total rotzestoned. Und ich war, zu der Zeit war ich mit Aleister Crowley, habe ich mich beschäftigt, mit dem Crowley-Tarot. Das ist so ein okkulter, magischer Mensch gewesen. Und dessen Prämisse, dessen Vermächtnis auch, es runterzubrechen auf einen Satz, tu, was du willst, sei das ganze Gesetz. So. Das hatte ich so im Kopf und habe gedacht, ich versuche das jetzt und habe dann beim Kartenspiel, tu, was du willst, sei das ganze Gesetz, habe dann immer, ich gewinne. In meinem Kopf. Und ich habe jede Runde, wo ich das gesagt habe, habe ich gewonnen. Egal wie rotzedichtig war, ich konnte nicht mehr gerade ausgucken, aber immer wenn ich mir gesagt habe, ich gewinne, habe ich gewonnen. Und lag dann später da auch in diesem Zelt und hatte so die Augen offen und habe gedacht, bin ich eine Hexe? Bin ich allmächtig? Kann ich Dinge einfach passieren lassen? Und habe es dann nie wieder versucht, weil mir das Angst gemacht hat, weil ich gedacht habe, nee, es darf nicht sein.
Ich finde das so lustig, weil es ist, glaube ich, wirklich ein, wenn man ein bisschen an sich glaubt. Und ich habe keine Ahnung, wie das bei anderen queeren Menschen ist oder so, aber mein Selbstbewusstsein ist ja eh super oft super klein. Also so, das ist ja eh schon was, so dieses sich da so ein bisschen rauszukämpfen aus diesem, so wie es irgendwie früher war, wenn man irgendwie beschimpft worden ist oder sonst irgendwas. Darüber habe ich auch neulich nochmal mit einer Freundin gesprochen, die so meinte so, oh krass, irgendwie, weil keine Ahnung, es gab irgendwie so ein Kommentar, der so ein bisschen fies war. Und dann war sie so, und trifft dich das? Also so einfach so geschrieben ist, ne?
Ach so.
Was einfach nur, whatever, ist total egal.
Auf deinem Profil?
Total, super random, whatever. So, ne?
I wanna know.
Nein.
Also, who are we fighting?
So, auf alle Fälle war das einfach so, ne? War so ein Kommentar und sie so, habe ich ihr so geschickt, war so, meine Güte, Menschen. Und dann war sie so, boah, krass, macht das was mit dir? Oder was macht das mit dir? Und dann habe ich einfach gesagt, ehrlich gesagt, macht das gar nichts, weil das geschrieben. Also ich habe ausgesprochen schon so viele schlimme Sachen gehört, dass wirklich so Dinge, die online geschrieben sind, die prallen tatsächlich mehr an mir ab. Also es ist natürlich trotzdem, erreicht mich das, aber nicht so, es sticht mich, glaube ich, nicht so wie Dinge mich vorher gestochen haben. Also weißt du, so dieses komische Abhärten, was man irgendwann hat. Wenn du tausendmal Schwuchtel oder
Fett,
Homo oder genau, alles Mögliche halt so. Also alles, was du irgendwie so genannt worden bist, das ist so, ich war so, ja, aber das weiß ich nicht. Und dann war sie so, ach ja, krass, also irgendwie auch traurig so. Und dann weißt du, nee, eigentlich auch stark, weil das ja jetzt so, also da bin ich daran dann irgendwie so ein bisschen gewachsen.
Ja.
Aber das fand ich irgendwie ganz, was heißt interessant. Also das war einfach nochmal was, wo mir dann nochmal kurz klar geworden ist, ach so, ja. Nee, jeder hat einen anderen Umgang damit oder es trifft, Dinge treffen einen anders.
Ich habe das, also ich weiß von mir, dass mich Dinge treffen, wenn ich die selber von mir glaube. Also, ne, oder wenn das Sachen sind, die ich befürchte bei mir. Also Schwuchtel hat mich nur so lange verletzt, wie ich dachte, oh Gott, ich bin Schwuchtel.
Ja.
Das mittlerweile
ich bin
so,
schwul. Ja.
Yes, and?
Ja. Genau, ja.
Tell me something I don't know. Ja. Das Fett, wenn mich Leute fett genannt haben, war das auch nur so lange schlimm, bis es mir egal war, dass ich fett bin. Also nicht, dass die das sagen, sondern dass bis mir mein Fett dann nichts mehr ausgemacht hat. Dann war es mir auch Bums, weil ich auch dachte, ja, so, what? Also, ne, das weiß ich wohl. Und bei so Online-Kommentaren habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, für mich ist das, also gerade wenn das aus so rechtskonservativen Ecken kommt, dann amüsiere ich mich tatsächlich oder so christlichen Ecken, da muss ich mal kichern, weil ich es halt so lustig finde und dämlich. Ich finde es schlimm, wenn es aus der eigenen Community kommt und einem halt so Charakter charakterliche Sachen unterstellt werden, von denen ich halt weiß, die stimmen nicht. Aber das trifft mich dann schon, wenn jemand sagt, irgendwie, ja, die macht sowas, was weiß ich, als ich mir den Mund zugenäht habe, haben sie dann gesagt, ja, die hat das nur gemacht, die würde alles machen für Aufmerksamkeit.
Ah, okay. Wow,
that's just nasty. So, das waren, wenn das Freunde noch von dir waren oder ehemalige Freunde, das hat dann wirklich wehgetan. Aber so, wenn ich heute irgendwelche Online-Sachen bekomme, also ich habe manchmal Sachen, wo ich mir um meine Sicherheit Sorgen mache, wenn ich so Morddrohungen kriege, so relativ konkrete, dann werde ich schon nervös.
Sieht das oft? Oder in welchem Kontext? Also wie sichtbar warst du in solchen Momenten?
Also es ist ganz oft, wenn das mit diesen Kinderthematiken einhergeht, ne? Das merkst du halt, also wenn da irgendwie, wenn man irgendwo vorliest oder wenn, als ich damals die Vox-Stimme gemacht habe, ich habe ja so eine Vox-Stimme gemacht, eben zum Thema,
findet das ihr auf Drag is not a crime. Account, ja.
Genau, ist auf meinem Instagram-Account ganz oben getaggt. 1,3 Millionen Views. Da merke ich, also da kamen sehr konkrete Sachen.
Ja, wenn, so. Sobald du raus aus der Bubble bist quasi.
Ja, und sobald, also die fühlen sich natürlich, ne, es ging halt um das Vorlesen von Kinderbüchern und da fühlen sich natürlich ganz viele Menschen auch dadurch, was, wie man über uns diskutiert in Deutschland und weltweit und dadurch, dass man uns eben diese Sachen andichtet, diese Pädophilienähe und so, fühlen sich Leute halt auch dazu animiert, eben krasse Sachen zu schreiben. Ne? Also mir hat einer geschrieben, er würde mich häuten wollen und verbrennen und ich sei, also so, ne, ich hätte eine Agenda und Leute wie ich seien Schweine gefährlich, weil wir alle pädophil wären und man möchte mich jetzt öffentlich häuten und lebendig verbrennen. Das hat er geschrieben.
Horror.
Und da wird man dann natürlich schon.
Hast du das angezeigt?
Nervös, ja. Den habe ich angezeigt, der muss auch zahlen bis ans Ende seiner Tage. Mhm. Der hat leider nichts. Also sonst hätte ich vielleicht noch was zu
verdienen können. Oh mein Gott, hast du ausgesorgt?
Ja. So, ja. Nee, ausgesorgt nicht. Ich glaube, man kriegt so zwischen 1,5 bis 3, kann man glaube ich holen, wenn da Kohle da ist. Aber der hat leider gar nichts. Das hat mir dann nachher dann auch leid getan, weil ich erfahren habe, dass der, also ich habe halt alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und dann habe ich erfahren, dass er eben
sauer ist.
Genau, dass er zwei Kinder hat, die er sowieso schon unterstützen muss und arbeitslos. Und wenn er jetzt eben noch die Anwaltskosten, die Gerichtskosten und das Strafgeld zahlen muss, dann muss er halt die Hand heben. Und das hat er dann wohl gemacht. Und da hatte ich dann schlechtes Gewissen, weil ich dachte, um Gottes Willen ist meine kleine Befindlichkeit hier, ist das wirklich so wichtig? Und habe ich gedacht, nee, ist schon. Also ne, da muss er halt, dafür ist er verantwortlich, dass er trotz seiner Situation. Ich habe, und das weiß ich noch, ich habe ihm sogar vorher noch geschrieben, ich habe gesagt, Maus, überleg dir das nochmal, was du hier schreibst, weil ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Mhm. So, wenn jetzt nochmal sowas kommt, ich zeig dich an. Überleg dir das. Und dann hat er halt nochmal nachgetreten und dann habe ich gedacht, gut. Dann machen wir das halt.
Ey, aber ohne Witz, ne? So dieses, dass du überhaupt kurz drüber nachgedacht hast, so, ach so, ja, nee, oder dass das jetzt trotzdem fallen, nachdem dir jemand geschrieben hat, so, ey, du bist pädophil, man sollte dich häuten in aller Öffentlichkeit, Stück für Stück, es wäre eine halt Genugtuung, so da, keine Ahnung, was, tun? So. Das ist halt, und du so überlegst, so, ach ja, war das jetzt wirklich so schlimm? Mhm. So, es ist doch, also das ist doch auch absurd, ne?
Ja.
Dass man selbst irgendwie da so auf einmal landet.
Ja.
Aber du hast jetzt gerade schon einmal kurz die Thematik angesprochen, dass du dir den Mund zugenäht hast. Man sieht,
nein, das machen wir nicht. Das machen wir heute nicht.
Willst du nicht?
Nein, nein, nein. Wir machen keine Interviewrunde mit Barbie heute.
Ja, aber ich will das trotzdem ein. Also irgendwann will ich das mal richtig wissen, weil ich das nicht weiß.
Aber du, die Leute können sich ja mein Hörbuch anhören. Ne? Darüber haben wir vorhin ja auch schon kurz gesprochen.
Gar keinen Fall.
Ja, so viel
auf gar keinen Fall, Barbie, so läuft das nicht. Ja, gut. Du, dann probiere ich das nächste Woche nochmal.
Oh.
Einmal kurz so zu hören. Ja. So. Weil das ja wieder so ein Ding ist, an dem ich wieder so merke, so, na, ich bin ja nicht aktivistisch. So, klar, habe ich jetzt sowas gemacht, wie ich habe ein Essay geschrieben, der jetzt irgendwie zugänglich ist. Ich bin Feuilletonistin jetzt einfach durch und durch.
Ein Feuilleton-Girl.
Aber ich ja sonst eben überhaupt gar nicht proaktiv irgendwelche Sachen mache. Also was mir ja auch dann immer wieder nochmal bewusst wird. Was vielleicht auch redundant ist, wenn ich es hier immer und immer wieder sage. Aber es ist ja einfach so. Und dann sitzt du mir hier gegenüber, die sich damals den Mund zugenäht hat und halt immer noch so, dass Menschen immer noch sagen, ach, die ist das.
Ja. Aber das ist halt auch so wie Pete Burns und Dead or Alive. Ne? Der muss halt sein eines Lied, musste er bis zu seinem Lebensende singen. Und ich habe das Gefühl, egal welches Interview ich mache, egal wo ich bin, sobald das Thema kommt, sind alle immer so, ah, erzähl doch mal. Mm. Und ne, also I'm very proud of the moment und ich finde das toll, dass ich das gemacht habe. Ich hätte besser vorbereitet sein können auf das, was danach kam. Aber hat es was gebracht? Nein. Aber es hätte gut gehen können, es hätte was bringen können. Und insofern bin ich da stolz drauf. Aber es ist halt so ein bisschen Barbie erzählt von den Greatest Hits und das will ich nicht.
Das okay, das machen wir schrittweise. Wird's mal
yes. So irgendwann lustiger. Machen wir das mal in die Kapitel.
Aber Barbie, ich habe am Anfang schon gesagt, dass wir gebondet haben, dass wir näher gekommen sind.
Yes.
Denn es gibt eine Neuerung bei uns beiden im privaten Bereich.
Ja.
Wir machen jetzt Filmnächte, große Filmnächte, würde ich sagen.
Ich muss mich sehr zusammenreißen, ist nicht Mausaufgaben.
Ja, aber es ist also, es ist ja auch nicht, es ist ja keine Pflicht,
sondern
es ist ja was wir da irgendwie zusammen machen. Und ich sage dir eins, ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Ihr müsst euch vorstellen, Barbie Gabi hat gekocht, sie hat ein Curry gemacht.
Yes, ein veganes für die Frau Hartkens.
So, genau, Sarah ist nämlich auch noch mit dazugekommen. Dann haben wir Drinks gemacht und dann haben wir uns hingesetzt und haben angefangen mit einer Dokumentation und danach haben wir einen Spielfilm geguckt. Also es ist so, es hört sich so ein bisschen so an wie Zuckerbrot und Peitsche,
aber es ist überhaupt gar nicht so,
weil du wirklich eine beachtliche DVD-Sammlung auch tatsächlich hast.
Ja. Also die verdanke ich zum Teil Daniel Zobel, weil der irgendwann seine ganzen DVDs rausgeschmissen hat und der hat sehr, sehr viel gesammelt über die Jahre und wollte die wegschmeißen. Habe ich gesagt, nee, also das geht nicht. Und dann hat er gesagt, nee, also er tut sich auch nicht, also es ist ihm nicht schön, die wegzuschmeißen. Ob ich die denn übernehmen wollen würde? Dann habe ich gesagt, naja, brauchen tue ich die jetzt auch nicht. Aber bevor die jetzt in den Müll kommt, nehme ich die. Aber die zwei Filme, die wir geschaut haben, waren nicht aus dieser Sammlung, sondern die habe ich mir tatsächlich mal angeschafft, weil es gibt so Filme, ich habe das Gefühl, früher hat man gedacht, was einmal im Internet ist, ist immer da. Und
ist
dann
aber überhaupt nicht.
Ist das nicht so, sondern also gerade Filme und Serien verschwinden auch. Ne? Dogma zum Beispiel war ja ganz lange, hast du ja nirgendwo bekommen auf irgendwelchen Streamern. Dogma war einfach weg. Ne? Der mit Alanis Morissette, der Film. Anyway. Und dann, es gibt so Klassiker, die mir so wichtig sind, dass ich denke, okay, die muss ich kaufen. Und dann habe ich die, also The Celluloid Closet war die Doku, die wir geschaut haben, eine Doku über die, die Art und Weise, wie Homosexualität im Film erzählt worden ist, seit Beginn des Films bis so in die 90er. Der Film ist von 95, basierend auf einem Buch. Der ist halt so gut, der ist so toll erzählt und es sind so tolle fachliche, also wenn man filmaffin ist sowieso, aber auch so, wenn man einfach nur ein Homo ist oder sich dafür interessiert, da sind so viele schöne fachliche, spannende Sachen dabei, das ist so gut beleuchtet aus vielen Blickwinkeln und dann eben untermauert mit ganz viel Filmmaterial und tollen Interviews von ganz tollen KünstlerInnen und RegisseurInnen und so. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die habe ich gekauft und der zweite Film ist der erste Film, wo ich mich gesehen habe damals. Also wo ich gesehen habe, da ist ein Mensch, mit dem ich mich identifizieren konnte und das ist das Kuckucksei von Harvey Fierstein.
Ja.
Von und mit.
Und ich fand es beide wirklich so, so, so beeindruckend. Lass uns mal kurz irgendwie bei dieser Doku bleiben, weil irgendwann habe ich gesagt oder wahrscheinlich haben wir es alle gedacht oder wussten es eh schon alle, wie wenig sich eigentlich verändert hat. Also auch wenn wir einfach nur davon ausgehen, es ist Stand 1995. In dieser Doku müsst ihr euch vorstellen, kommen viele, naja, ich will jetzt nicht nur sagen Zeitzeugen zu Wort, also ob es jetzt SchauspielerInnen sind oder es sind AutorInnen, RegisseurInnen, die einfach nochmal zurückblicken und sagen, wie es war. Also wie es eine Zeit gab, in der es queere Storylines gab, die aber so gecodet worden sind, dass nur queere Menschen das eigentlich selbst erkennen konnten. Also es war nicht offensichtlich schwul oder lesbisch, sondern es war so eine Nähe da zwischen zwei Typen zum Beispiel, die sich einen Kuss geben und sagen, oh mein Gott, wie Brüder sind wir hier gerade. Aber man weiß halt so, nee, nee, da ist schon mehr. Aber das sind so diese Dinge, die man ja auch selbst kennt, wenn man einen Film oder eine Serie geschaut hat, dass man irgendwie so wusste, ah, ich bin da, aber ich darf gar nicht da sein. Oder ich muss daran zweifeln, ob ich gerade tatsächlich hier bin. Weil das ist so, oh mein Gott, ja krass, die beiden sind ja auch ineinander. Nee, sind sie nicht. Weil er hat ja sie geheiratet am Ende. Man da sitzt und sich denkt, ah ja, stimmt, ja. Also, oder eben dieses Großwerden mit dem, es gibt keine Sichtbarkeit, es gibt eh kein Happy End.
Die ja, also queere Charaktere sterben.
Genau.
Am Ende
ist immer das auch sowieso. Und eben diese ganzen Sachen, alles, was da beleuchtet worden ist, einmal kurz so zu sehen, ach krass, was ist in den letzten 30 Jahren passiert? Klar, wir haben jetzt Serien wie Elite, wo der Typ sowohl mit dem Vater als mit dem Sohn irgendwie rumbumst oder so. Also weißt du, wo es wirklich dann einmal so wild ist oder so. Oder ja, halt eben genau so noch ein paar andere Filme und Serien, aber es ist ja trotzdem nicht die Norm, sondern wir sehen, jetzt gibt es gerade so einen Peak, der da ist, der jetzt aber wieder abflacht. Also weil jetzt schon klar ist, dadurch, dass Diversity-Programme wieder eingestampft werden, dass man einfach so sieht, okay, auch die Filmbranche wird sich wieder dahin wenden. Hatten wir ja schon mit diesem Kanu des Manitou, so dass man, wo kommt der denn auf einmal her? Ah ja, da wurde schon gesagt, hier, wir werden wieder konservativer, wir lachen wieder drüber. Wir geben den Leuten das, die auf Facebook in den Kommentarspalten schreiben, so, ich will mal wieder lachen. Ich brauche mal wieder meinen Humor. So, warum ist immer alles verboten? Und so, also so, das ist so, das fand ich wirklich krass.
Ja, und es ist ja, was im Film auch erzählt wird, ist, dass die, also dass es durchaus freier erzählt worden war, schon mal in den Jahren und Jahrzehnten davor im Film. Und dann aber durch die Einführung von dem sogenannten Hays Code, das war in der McCarthy-Era, glaube ich, ein Typ, den sie da aus irgendeinem Postamt rausgeholt haben, gesagt haben, du wirst jetzt hier Anstandsminister quasi für die Filmbranche. Und der hat dann eben so ganz viele Regeln plötzlich eingeführt, was alles nicht mehr moralisch vertretbar ist, was wir jetzt ab sofort unmoralisch finden und was deswegen nicht mehr gezeigt werden darf im Film. Und da fiel das dann so drunter. Ne? Mhm. Das Schöne ist, dass auch da Resilienz ein großes Thema war, das eben an diesem Kurz vorbeigeschrieben worden ist und vorbei Regie geführt worden ist und vorbeigespielt worden ist. Oft auch an den SchauspielerInnen vorbei. Es gibt dieses Beispiel mit Ben Hur, wo ich so wahnsinnig gelacht habe. Das fanden wir, glaube ich, alle ganz toll, dass sie Gore Vidal, auch eine große queere Ikone, war ja involviert mit dem Drehbuch und hat dann mit dem Regisseur gesprochen und hat gesagt, wir müssen die Beziehung zwischen diesen beiden Männern irgendwie spannender machen. Das ist todlangweilig. Der Film ist 3,5 Stunden lang. Die Leute schlafen uns ein. Wir gehen einfach mal davon aus, dass die als Jugendliche mal was miteinander hatten und sich jetzt ewig lang nicht gesehen haben und jetzt sehen sie sich wieder und die Liebe ist sofort wieder da. Das sagen wir aber nur einem der beiden Schauspieler, weil der andere ist Charlton Heston, republikanisches Arschloch, der flippt aus, der springt uns vor der Kamera weg, der kommt nicht mehr zum Arbeiten. Das sagen wir nur dem einen. Und der, und dann zeigen sie dir den Filmausschnitt, du siehst halt diese Szene, wie der ihn anschmachtet und
so
den mit Blicken fickt und das ist so geil und Charlton Heston steht da und ist so, oh, ich bin in einer Szene, ich bin ein Mann, ich habe einen Arm, toll. Und es ist zum Piepen. Also ja, es ist auch einfach an diesen Kurz vorbei inszeniert worden und ich glaube, das wird auch bei uns passieren, ne? Dass wir einfach wieder lernen müssen, subversiver vielleicht zu arbeiten und so schräg das klingt, auf solche Sachen freue ich mich dann auch. Ne? Ich finde das irgendwie spannend auch zu sehen. Also ja, es war schön, sehr offensiv sein zu können und sehr offen sein zu können und sehr sichtbar sein zu können, aber ich finde es auch spannend wieder zu gucken, da bin ich aber vielleicht auch einfach zu sehr Filmfreak, spannend zu gucken, wie wir an sowas dann wieder vorbei
gecodet
inszenieren.
Werden ja, aber ich fand trotzdem auch spannend, also erstmal so dieses, wie das im Hier und Jetzt gerade genauso wieder ist wie damals. Also wenn dieser Typ da einmal gezeigt wird, der sagt, ab jetzt muss ich einiges ändern hier, weil ich so, ach krass, ja, nee, wir
sagen, das ist unmoralisch, das ist gegen die Kinder.
So, genau,
wir müssen
genau
auf die Kinder
achten. Und wir sitzen hier und denken so, also wie Trump spricht, das ist ja unmöglich, das gab es ja noch nie. Oder wie andere AfD-Leute, wie die alle sprechen, unmöglich. Ja, das gab es alles schon mal. So, und das ist dann auch so dieses so, ach krass, das ist gar nicht so lange her. Also natürlich, ich habe mal Fellow Travelers geguckt, die Serie mit Jonathan Bailey und Matt Bowen. Und da geht es ja genau um diese Zeit, wie das ist, für die Regierung zu arbeiten in der Zeit des Kalten Krieges, wo es dann auch dieses Dekret gibt, dass Homosexuelle nicht mehr im Staatsdienst sein dürfen und die verfolgt werden. Und das ist auch einfach, das ist so wild, weil es eben eine lesbische Storyline auch gibt. Es gibt die schwule Storyline und auch dieses, wie man sich in Sicherheit wiegt, weil man denkt, ab, warum sollen die mich? Ich bin
They're
nicht hier.
They're not gonna come for me.
So,
ja,
genau.
Anständig.
Und dann ist aber dieses so, nee, es ist halt so, jeder
Whoopsie
wird so, schwupps, bist du weg. So, ja, ne? Und das ist so, und das fand ich schon, das habe ich ja auch nicht ausgehalten. Also da bin ich gespannt, wie das ist, wenn ich das jetzt nochmal gucke. Aber davon habe ich ja wirklich nur ein paar Folgen habe ich ausgehalten, es ist toll, so schwuler Sex, wie das alles gezeigt wird, also es ist wirklich, also es macht schon Spaß, aber es ist halt so wahnsinnig hart, weil ich habe die ganze Zeit parallel gelesen und war so, war das wirklich so? Weil das ja auch gar nicht so lange her ist.
Ja.
Und dann aber tatsächlich diese Doku jetzt zu sehen, wie heißt die nochmal?
The Celluloid Closet.
The Celluloid Closet, also das einmal zu sehen, um dann auch da an dieser Timeline zu sehen, wie es dann doch wieder erlaubt war, zum Beispiel, dass lesbische Liebe erlaubt wurde. Aber das ist nur in Form von Frauenknast, von brutal, auch da wieder Mode.
Oder
so, ne?
Sehr erotisch inszeniert for the male gays.
Genau.
Ne? Dass die Jungs schön was zum Wichsen haben zu Hause.
Genau. Und man sich daran nicht stört, aber wie das wirklich so Zeitfenster waren. Und da muss ich wieder dran denken, als ich neulich dieses so, ne, was RuPaul mal gesagt hat mit den Zeitfenstern und ich sehe das und bin dann auf der einen Seite beruhigt, weil ich weiß, auch das wird vorübergehen. Aber auf deiner Seite bin ich beunruhigt, weil ich denke, oh nee, warum jetzt? Warum? Also, nee, ich will das nicht erleben. Also ich bin wirklich so richtig so, bin schon wieder sauer.
Ich bin in der Pubertät, ich möchte jetzt bitte eine freie Sexualität leben.
Genau, eine freie Sexualität. Und ich will nicht, dass jetzt hier bei Buzz Lightyear, bei einem Pixar-Film, sich auf einmal Snoop Dogg darüber aufregt, dass da irgendwie eine lesbische Familie zu sehen ist.
Ja.
So, und ich denke mir irgendwie so, zwei Frauen, die ein Kind, ach so, oh, wie erkläre ich das meinem Sohn? Und das ist alles die ganze Zeit immer so, hä? So, also es ist wirklich, das sind so große Rätsel für mich.
Ja.
Aber dann gucke ich diese Doku und deshalb hilft das. Und das ist wirklich gut. Also,
wie erklärst du deinem Sohn, dass du Pornoproduzent bist, Maus? Also so. Wie erklärst du dem, dass du bei Trumps Inauguration auftrittst?
Horror.
Pisser. Ja. Ja, ja, ja. Nein, ich meine, das ist ja, der öffentliche Diskurs verändert sich. Es ist dramatisch und beunruhigend. Ich merke aber, dass in mir der Wille wächst, mich dagegen zu stellen. Also ich bin so langsam aus dieser Ohnmachts, aus diesem Ohnmachtsgefühl bin ich so ein bisschen raus und bin mehr, rutsche jetzt mehr so in dieses Bring it on, bitch. Und das ist ja das, was ich über die Jahre immer schon, wenn man so unter FreundInnen ist und immer so lustig spricht, dass ich immer gesagt habe, uns geht es eigentlich zu gut. Also ich merke, wir sind alle sehr bequem geworden. Gerade die schwulen Männer sind sehr bequem geworden, ne? Die, die am wenigsten tun für den Kampf, für den Fortschritt und am meisten davon profitieren, die haben irgendwie vergessen, dass das auf sehr wackeligen Beinen steht, unsere Freiheit und unsere Rechte.
Tja, Jens Spahn, was sagst du jetzt?
Ja, die alte. Sue me, bitch. Sue me. Dass ich sehe, dass es da einfach, dass wir sehr bequem geworden sind. Mhm. Und dass ich rufe ja auch schon seit Jahren dazu auf, dass wir wieder sperriger werden müssen und dass wir uns, also dass wir auch Unbequemheit aber aushalten.
Ich will das
müssen.
Nicht.
Naja, aber es geht halt jetzt nicht anders.
Ja.
Ne, die Wichser, die irgendwie in den Staaten, Chick-fil-A ist eine riesen Fastfood-Kette, diskriminiert seit Jahren ganz öffentlich gegen Schwule und die Homos rennen trotzdem hin, weil, because it's so tasty, I love Chick-fil-A. Und ich denke,
ja, Proteine, das
mach
ist der Queens.
Einmal den Rücken gerade, ja. Maus. Und das ist hier bei uns nicht anders. Ne? Man muss nicht nach Amerika gucken und ich denke, das ist eine gute Lektion für uns alle. Mhm. So. Also wir können jetzt alle mal wieder sperriger werden. Wir können uns überlegen, wem wir unser Geld geben, welche Konzerne unser Geld verdient haben, welche nicht. Gerade jetzt auch mit dem Pride-Sterben, mit dem Großen, ne, wo die ganzen Sponsoren ausbleiben. Wer sponsert uns nicht mehr? Wer finanziert Comedy-Specials für irgendwelche rechten Wichser? Du kriegst mein Streaming-Geld nicht mehr. Mhm. So, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich glaube, das ist, und ich merke, dass dieser Wille dazu in mir wächst. Ich komme aus der Bequemlichkeit raus in den Zorn und das ist gut.
Ja, ich habe das gemerkt tatsächlich am Beispiel von J.K. Rowling.
Mhm.
Da habe ich gemerkt, dass ich wirklich wütend, richtig wütend geworden bin. So, dass so alles, diese ganze Transfeindlichkeit, die da kommt und ich auch einfach so denke, das weiß doch jetzt jeder. Also das weiß doch auch mittlerweile jeder heterosexuelle Mensch. Mhm. Der hat davon mitbekommen, dass die da ist, dass die ihre Gelder richtig dafür einsetzt, um Kampagnen zu unterstützen gegen Transmenschen.
Die indirekt Leben töten.
Die, genau. So, ne? Die,
also
da, genau,
müssen wir nicht sugarcoaten. Das kostet
genau.
Leben.
So. Und das ist so, das hat in mir wirklich so gerne ich dann auch manchmal so denke, also keine Ahnung, natürlich kann vielleicht irgendwann der Punkt nochmal kommen, wo ich Harry Potter anmache, weil ich das schon immer geguckt habe und immer alle Jubeljahre das geschaut habe. Und ich das natürlich liebe, wie sich der Cast größtenteils irgendwie dagegen stellt und eben sagt, wir sind Allies, so wir stehen auf der Transmenschen, sind Menschen und sind gehören hier in Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer, Punkt. So, keine Diskussion.
Period.
Ich aber trotzdem irgendwie merke, wie wütend mich das macht. Und dass ich so mich so gefreut habe auf Hogwarts Legacy, weißt du, auf dieses Spiel, um das so zu haben. Und ich bin dir ehrlich an dieser Stelle so, ich habe es einer Freundin geschenkt und habe aber zu dem Zeitpunkt, weil da war auch schon klar, wer J.K. Rowling ist, und habe da in dem Zuge aber einfach mir eine Transorganisation rausgesucht, also die halt hilft und supportet, und habe das Dreifache an Geld dahin gespendet.
We do the same thing.
So,
ich spende an Mermaids UK. Jedes Mal, wenn ich ein J.K. Rowling Produkt kaufe, muss ich, das ist meine Regel mit mir selbst, das Doppelte an Mermaids UK spenden.
Ja.
Das ist eine Trans-Jugendorganisation in England, die fast am meisten betroffen sind von ihr, gegen die sie auch direkte Hass-Kampagnen gelauncht hat. Ja, we do the same thing, siehst du mal.
Ja, wir kaufen uns frei.
Privilege!
Oh mein Gott, ich will 7 Teile Harry Potter gucken. Wie teuer wäre das wohl eigentlich? 800 Mark. Okay, das Doppelte wird jetzt gespielt.
Nein, ich meine, also ne, früher habe ich mir das dann damit schön geredet, weil, also ja, ich fühle mich in diesem Universum wahnsinnig zu Hause. Das hat mir über die Jahre sehr viel gegeben auch. Ne? Es ist nicht so, dass das nur so ein bisschen, ach, ich lese mal ein Buch, sondern es war... Das war schon auch selbst
ja,
für mich.
Für super viele Menschen.
Und
so,
war ja, habe ich glaube ich schon erzählt, ne, als ich damals, als das erste große Statement von ihr kam, vorher ist sie immer nur so ein bisschen mausgerutscht, ne, hat so ein paar Tweets geliked und dann hat.
Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen.
Haben wir gar nicht? Achso, dann kann ich es erzählen. Also, ne, die History von J.K. Rowlings Transphobie ist ja eine lange. Und das fing damit an, dass sie eben auf Twitter transphobe Tweets geliked hat. Und dann wurde darüber berichtet und dann haben sich Leute darüber aufgeregt, weil es natürlich gesehen wurde. Und dann hat immer ihre Publicist-Frau gesagt, nee, J.K. Rowling ist eine alte Frau und die kennt sich nicht aus mit dem Internet und die ist aus Versehen mit der Maus auf irgendwas gekommen. So. Mhm. Also literally, ne, die gibt es immer noch, die Tweets, die Kommentare und so, die Stellungnahmen. Und dann wurde das über die Jahre immer mehr und es wurde immer klarer. Und dann gab es aber diesen einen Moment, wo dann wirklich ein großes Public Statement quasi, wo sie das rausgehauen hat oder irgendwo public kommentiert hat. Es war ein Gerichtsverfahren, glaube ich, in UK gegen eine Frau, die also eine TERF, die geklagt hat, gegen eine Mitarbeitende, weil die trans war und sie hat gesagt, sie fühlt sich mit der nicht sicher irgendwie so.
An dieser Stelle nochmal ganz kurz, TERF heißt?
Trans Exclusionary Radical Feminists, also Feministinnen, die sich als Feministin sehen, aber trans Frauen von diesem Feminismus aussparen und sagen, nein, das sind aber Männer. Und da hat J.K. Rowling dann ganz öffentlich Stellung bezogen und hat gesagt, nein, also ich, ihr könnt euch alle anziehen, wie ihr wollt und ihr könnt alle von mir aus Perücken tragen und euch verkleiden, aber eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann und so. Und jeder Support von Transfrauen über Frauenrechte ist automatisch antifeministisch. Mhm. So. Und das hat mich damals so getroffen, als wäre eine geliebte Tante von mir gestorben und ich saß bei meinem damaligen Therapeuten und habe ihm davon erzählt, weil es wirklich auch anstrengend für mich war und wichtig für mich war. Und dann hat er so gesäuft und so genickt und ich sage, was ist denn, ist das anstrengend für dich, wenn ich dir das erzähle? Und sagt er, nee, du bist nur heute schon der Dritte, der mir das erzählt.
Ja, aber es ist tatsächlich genau
das. Dritte Mal, dass ich heute darüber sprechen muss. Ich dachte so, okay, ja. Wow. Also klar, ne, der hatte auch viele queere Menschen da, aber das war für uns alle ein großes Thema. So. Mhm. Und es war für mich schwierig, das loszulassen, weil ich immer gesagt habe, ich trenne Kunst und Künstler nicht. Für mich ist das eins. Und wenn ein Künstler sich total räudig verhält, dann bin ich ab sofort weg. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, da kann ich nicht so richtig, tut mir weh. Und dann habe ich halt diese Formel für mich entwickelt. Weiß aber auch nicht, ob ich das weiter fahre.
Nee, jedes Mal,
wenn sie Geld bekommt, das landet ist, ja dann aktiv wo es
und steht. Das ist aber genau das, was ich damit meine, dass ich da gerade sehe, dass das so ein Weg ist, den ich gerade gehe.
Ja.
Am Anfang kurz dieses Pseudo wegignorieren, dann aber zu sehen, da kommt ja schon wieder eine Meldung.
Ja.
Oh, da kommt ja schon wieder, da hat ja schon wieder jemand was geteilt, was sie gemacht. Oh Gott, jetzt ist ja dies, jetzt ist ja das. Oder auch so dann auf einmal irgendwann so die TikToks und Reels zu sehen mit Leuten, die sagen wenn ihr 38 seid und immer noch in euer Instagram-Bio Hufflepuff, Proud Hufflepuff zu stehen habt. So,
geht zur Therapie.
Hört mal auf, so wirklich. Also jetzt und jetzt ist Schluss.
How
so.
Rude.
Also so und das war dann auch so, wo ich dachte, ja, aber das ist ja, da habe ich auch so gemerkt, ich habe wenig Nostalgie manchmal, aber das war was Wichtiges. Also es war ja einfach nur dieses Lesen und Wegsein. Und dann aber jetzt so zu merken, nee, auch daran wachse ich gerade. Mhm. Auch da finde ich gerade meinen Weg. Und das war zuerst diese Bücher stehen jetzt hinten im Regal, man sieht die nicht mehr. Also keine Ahnung, so ich war auch kurz davor, die einfach so in den Hausflur zu stellen oder keine Ahnung was. Aber da ist wirklich dieses komische, mit jedem Buch habe ich irgendwas und dieser komische Schmerz, der da ist und ich dann aber so denke, nee, die bereitet viel mehr Schmerz, die tötet. Hm. So, also quasi, so es ist ja einfach so, sich das einmal kurz so zu sagen, um dann aber so zu wissen, so okay, dann habe ich das gemacht, dann habe ich einfach gespendet, aber ich habe dieses Produkt trotzdem geholt und jetzt weiß ich, jetzt will ich dieses Produkt noch nicht mehr holen.
Ja.
So, und dann gibt es irgendwelche TikToks, wo Leute sagen, hey, kauft Secondhand und ich denke mir einfach so, nee, löst euch. Hm. Also so, da bin ich jetzt auch so ein bisschen... werde ich ein bisschen brachial, obwohl ich werte nicht bei anderen Leuten und ich werde jetzt nicht den Zeigefinger heben, aber ich sehe das und bin dann trotzdem, ja. Also ich meine, dadurch, dass wir darüber sprechen, ist es ja trotzdem nochmal ein tut nicht so, als würde es das nicht geben.
Nee, aber ich merke das, also bei J.K. Rowling ist das eine, ich merke das bei Elon Musk extrem, also der war mir immer pupsegal, weil, ne, ich bin keine Hetero.
Nee, das war nicht.
Aber also, ich merke das so bei Hetero-Männern ganz viel, mit denen ich zu tun habe. Wenn es da jetzt in den Monaten, als er da bei Doge in diesem Ministeriumsposten.
War keine Abteilung der Liebe.
Den er sich da selber geschaffen hat, als er da aktiv war, ne, dass ich mit vielen Heteros gesprochen mit Jungs, die halt, denen das so wehgetan hat, ne, weil für die war Elon halt irgendwie so ein Hero und die waren so, ja, aber vielleicht, ne, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, ja, der ist irgendwie grenzwertig und ja, der ist irgendwie rassistisch, aber und ja, der ist irgendwie transphob, aber trotzdem hat er ja so tolle Sachen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, deswegen komme ich drauf, dass wir da auch immer noch mal drüber reden, um das Menschen klarzumachen, wie weitreichend das ist. Ne? Das, was J.K. Rowling tut, ist eben, das kostet tatsächlich Leben. Das ist jetzt nicht nur so mal dahingesagt, sondern ne, die finanziert Medienanstalten mit, die hetzerische Dinge gegen Transmenschen schreiben. Deswegen geht die Gewalt auf den Straßen gegen Transmenschen hoch. Die legitimiert transfeindliche Meinungen. Deswegen sind Menschen eher bereit, Transmenschen Gewalt anzutun. Die sorgt für einen öffentlichen Diskurs, der dazu führt, dass Transmenschen sich vielleicht eher das Leben nehmen, weil sie das Gefühl haben, oh mein Gott, das ist diese Masse, diese Übermacht, mit der ich zu tun habe und alle hassen mich. Und bei Elon Musk ist das nicht anders. Ne? Die Sachen, die der gekürzt hat, da um zu beweisen, dass er was weiß ich, wie viele Trillionen einsparen kann. Im Endeffekt hat es mehr gekostet als erspart, die ganze Nummer. Führt dazu, dass in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, wieder Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen an AIDS sterben werden. Das ist jetzt schon unterschriebene Sache. Das wird passieren. Mhm. So. Und nur weil man mal für ein paar Monate das Geld streicht und dann mal guckt, ob wir es nicht doch wieder hingeben. In der Zeit, wo die Medikamente nicht gegeben werden können, bilden sich Resistenzen bei den Leuten. Das heißt, diese Medikamente wirken nicht mehr. Und der afrikanische Kontinent hat keine großen Auswahlmöglichkeiten, auf ein anderes Medikament umzusteigen, weil die Finanzen nicht da sind. Also, ne, diese Menschen werden dann nicht mehr medikamentös versorgbar sein und werden an AIDS verrecken. Und sie rechnen ja mittlerweile selbst in Amerika damit, dass durch diese ganzen Medicaid-Kürzungen wieder Leute an Vollbit-AIDS sterben werden, was es auch so lange nicht gab. Also, ne, wir steuern da auf echt harte Zeiten zu. Und das macht dieser Typ, hat das mit einem Lächeln gemacht. Mhm. So, wohl wissend, wohin das führt. Weil er muss hier beweisen, dass er ein paar Trillionen Geld sparen kann. Weil, und ist natürlich kolossal damit an die Wand gefahren. Hat es überhaupt nicht geschafft. Und da merke ich, also das wissen die Straight Bros halt nicht, die halt so über Elon Musk sprechen, als wäre der halt ein Held. Ne? Das kommt in deren Universum, sind das nicht die Themen, die diskutiert werden, wenn man über den spricht.
Der hat eingespart.
Ja.
Punkt.
Und deswegen finde ich, können wir das ruhig auch hier im Podcast immer nochmal erwähnen, weil vielleicht erreichen wir doch nochmal Leute, die davon nichts wussten. Und insofern auch bei J.K. Rowling, let's talk about it.
Ja.
Jetzt habe ich gerade Bro gesagt. Wie gehst du damit um, wenn Leute dich Bro nennen?
Mich nennen Leute eigentlich. Ich zucke kurz zusammen, glaube ich. Ich glaube, wenn werde ich Bro genannt, dann zucke ich kurz. Aber das ist ja wie, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Jeder hat, also oder viele schwule Jungs kennen das, wenn man da so hin muss und dann auf einmal so ein Bro-Handshake machen muss. Wenn jemand sehr heterosexuell ist, da ist, ich umarme ja immer. Also ich bin ja jemand so, hi und so. Aber wenn auf einmal so eine Hand kommt, so, die kommt so rein. Und ich bin so.
Und gleich so, dass du weißt, das ist jetzt nicht die Hand, sondern es ist irgendwie so. Ist
mein
so ein,
Gott, genau.
Oder so mit Einschlagen.
Muss ich einschlagen? Muss ich seitlich einschlagen? Muss ich das so machen, dass da noch so ein kleines Furzgeräusch da quasi mit durch die Ecke kommt? Aber das ist wirklich so, es gibt mir so Zustände. Ich habe neulich einen TikTok gesehen von einem, das ist so, wenn dein bester Freund deinen festen Freund kennenlernt. Und das ist so, so eine richtige, who's this diva, würde man eigentlich sagen. Langes Haar, Sonnenbrille ab, geht zu dem Typen und hat vorher offensichtlich geübt, wie man so einen Bro-Handshake macht. Und das ist so witzig, weil das einmal dann so, ich hasse das auch, wenn man nicht weiß, ist das jetzt in zwei geteilt oder drei? Also macht man erst oder nur eins, also schlägt man nur so ein seitlich, schlägt man seitlich ein, rückt dann noch nach unten und macht dann noch irgendwie so ein
I would was never. Anderes. Ich würde das sofort im
Also da merkt man mal wirklich, das, weißt du, da kann ich noch so
kind
oft sagen.
Sofort im Brunnen ertränken, im Brunnen.
Da kann ich noch so oft sagen, Barbie, ja, ich habe ein sehr heterosexuelles Umfeld, so heterosexuell nicht.
Ja, bis zu dem Punkt, genau.
So nicht, Bro nicht so bro-ig, niemals. Niemals. Hätte ich immer gesagt, yo, Bro.
Und ich sehe das ja, ne, wenn ich so TikTok schaue oder auf TikTok, hi, oder wenn man so mitbekommt, wie englisch sprechende, amerikanisch sozialisierte Menschen miteinander umgehen heute, die nennen sich ja gegenseitig Bro, auch wenn das Frauen sind, ne? Also, ne, genau.
Ja, wie wir Digger sagen, yo, Digger.
Genau. Und ne, dann, ich fühle mich aber automatisch misgendert, wenn irgend so ein Typ zu mir kommt, der so Bro sagt, bin ich immer so, how dare you?
Nee, noch tiefer.
Obviously.
Ja, noch tiefer.
Call me sis. So, Bro, ich gebe dir gleich Bro. Oder Digger. Oder was, ich finde das so offensive, ja. Honestly. Und ne, ich habe ja bei Zalando, ich habe ja jahrelang nur die Jungs gemacht. Und dann hattest du jeden Morgen, wir hatten so eine Zeit lang, sollte das alles so ASOS-mäßig aussehen, haben die diese ganzen Jungs aus UK immer eingeflogen, diese ganzen ASOS-Model mit diesem super krassen Skinfade und so, alle so bis ins Gesicht tätowiert. Und wenn du dann, wir hatten dann immer sechs von denen morgens da und die sechs von so Jungs auf einem Haufen und dann zwei super tuntige Make-up-Artisten, Holly und ich, und die ganzen Jungs, hey, what's up, bro? My boy. Und ich saß immer nur da und war so, Da habe ich immer gesagt, ich muss still. Ja. Und die waren immer so, what? Ich so, shut up. I can't.
Ja.
I cannot. Also nee.
Mm-mm. Das machen wir nicht.
Nein.
So,
hier aber wird was nicht gebrot.
So, was wir aber machen ist, einmal in die Shownotes gehen, einmal vielleicht auch da mal dem TikTok-Account und dem Instagram-Account von der Doppelmaushälfte folgen.
Ja.
Gerne auf Folgen klicken, bewerten,
Spotify
auf die Glocke. Alles Mögliche, damit supportet ihr uns und es würde uns doch nur freuen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wann wieder, Barbie?
Nächste Woche Donnerstag.
Tschüss.
Bussi.